Hallo bei eurem wöchentlichen KI-Update, dem AI-Melange aus Wien, wo wir Tech-News mit den Stories aus dem echten Leben miteinander verbinden, um euch einen praktischen Einblick zu geben, wie wir alle mit der KI leben, lernen und arbeiten. Wir, das bin ich, Anna Simic, KI- und Tech-Beraterin und meine Gäste. Jede Woche eine super spannende Persönlichkeit und ein echter Mensch, der oder die mit der KI lernt, lebt und arbeitet. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Stefanie Meisel. Hallo Stefanie.
Hallo Anna, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Stefanie ist ein Concept and Media Artist, so wie sie sich selbst bezeichnet, und auch ein Hybrid zwischen Kunst- und Kreativindustrie mit dem Fokus auf die KI. Sie beschäftigt sich intensiv mit der digitalen Realität und den Algorithmen jeglicher Form, wie sie selbst sagt, und ist entsprechend gefragte Keynote-Speakerin und Diskutantin zu diesen Themen. Sie ist auch die stellvertretende Vorsitzende des Creative Industries Rates des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft. Also Stefanie, du bist wohl alles andere als ein Newbie bei dem Thema KI, und genau deswegen bin ich sehr neugierig, wie es dir mit der KI geht. Aber zuerst, wie immer, ein paar praktische News und Tipps für euch aus der bunten Welt der KI. Wie immer fast jede Woche, das lässt sich fast gar nicht vermeiden, beginnen wir mit News von OpenAI. Denn OpenAI hat schon wieder ein neues Produkt rausgebracht letzte Woche namens Deep Research. Deep Research ist ein KI-Assistent, der komplexe Recherchen selbstständig durchführt. Also es analysiert systematisch Online-Quellen, zieht Schlussfolgerungen und erstellt fundierte Reports mit Quellangaben. Das klingt mal irgendwie nicht so beeindruckend, aber in Wahrheit macht es eigentlich die Arbeit eines Forschers. Zum Beispiel jemanden, der an der Universität arbeitet und eine Recherche macht, würde so etwas Ähnliches machen. Google Gemini Advanced konnte so etwas auch schon ein paar Monate lang. Nur scheint es aber, dass die Research-Arbeit von OpenAI etwas besser ist. Ich zitiere hier Eden Mollick, einen der fortschrittlichsten Anwendungsforscher von KI von der University of Wharton, also Wharton University, bei dem ich auch gerade das Glück habe zu studieren. Der Eden Mollick sagt, im Gegensatz zur Google-Version, die größtenteils eine gute Zusammenfassung vieler Quellen darstellt, ähnelt OpenAI eher der Beauftragung eines meinungsstarken, oft fast promovierten Forschers, der einem einfach folgt. Also es ist sehr eine Agentenlösung. Also wir erinnern uns, Agents sind hier im Einsatz. Also eher eine Agentenlösung als der Ansatz von Google, der einfach weniger explorativ und selbstgesteuert ist. Also spannend, spannend. Deep Research ist momentan nur mit der 200-Dollar-Lizenz verfügbar. Wer es also ausprobieren mag, muss leider ein bisschen Geld in die Kasse von OpenAI hineinschmeißen. Wir alle anderen, die vielleicht nur die normale Premium-Version haben, dürfen uns diese Woche mit O3 Mini beschäftigen, das, wie ich schon letzte Woche angekündigt hatte, jetzt allen zur Verfügung steht. Probiert das also aus. O3 Mini ist eins der neuen Reasoning-Modelle, also ein Modell, das zuerst nachdenkt, bevor es eine Antwort gibt. Und es ist ganz, ganz spannend. Also die Ergebnisse, die man mit dem Modell bekommt im Vergleich zu 4o, überraschen mich tatsächlich manchmal. Und ich finde es richtig, richtig gut. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und damit schließen wir eigentlich das Kapitel von OpenAI. Die zweite News, oder etwas, was mich persönlich insofern überrascht hat, oder vielleicht nicht ganz überrascht, aber überrascht und gefreut hat, sagen wir so. Nämlich hat Google gerade zwei neue experimentelle Search Labs Funktionen veröffentlicht. Das ist einfach so, muss man sich vorstellen, eine Plattform, wo Google verschiedene KI-Anwendungen einfach mal veröffentlicht, zur Verfügung stellt und schaut, also zeigt damit, woran sie arbeiten, und versucht auch Feedback von den Forschenden zu holen. Also es ist noch nicht öffentlich für alle verfügbar, sondern eben in diesem experimentellen Stadion. Nämlich die zwei neue Funktionen, jetzt macht euch mal gefasst, können Folgendes. Erstens, es ist eine Ask-for-me-Funktion, nämlich man kann Google jetzt bitten, Telefonanruf in deinem Namen zu erledigen. Also wenn du zum Beispiel ein Restaurant buchen willst oder beim Friseursalon anrufen möchtest nach einem Termin, dann kann das einfach Google-Bot für dich machen. Also ask for me, frag in meinem Namen, ruf dein Bot eben irgendwo an. Genauso auf der anderen Seite gibt es einen Dienst namens Talk to a Live Representative, wo ein EPU zum Beispiel, ebenso ein Friseursalon, diesen Bot einschaltet, der wiederum diese Interaktion annehmen kann. Also entweder ruft ein Bot einen Menschen an oder ein Mensch oder ein Bot beantwortet die Anfrage eines Menschen oder vielleicht eines Bots. Irgendwie wird das schon ganz lustig und ich frage mich, ob, wenn sich das dann verbreitet, wie das dann in Zukunft wirklich aussieht, im Guten, im Schlechten. Wahrscheinlich werden wir von einer Welle von KIs überrollt, die andere KIs anrufen. Also bin gespannt. Gut, die dritte News der Woche würde ich eigentlich Stefanie überlassen, weil Stefanie, wie gesagt, ist eine KI-Expertin. Also meine Frage wäre jetzt an Stefanie, welche News haben dich jetzt die letzten Wochen beschäftigt, begeistert oder vielleicht sogar entmutigt?
Also OpenAI auf jeden Fall. Also ich bin schon voll gespannt auf das Research Paper oder auf die Research Funktion, die sie jetzt anbieten. Weil das Salzburger Team unter Momo Feichtinger hat schon gemeint, so finden, das ist insane für die Markenbranche und fürs Branding und so weiter und die Markenrecherche. Bin schon sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich hatte noch keine Zeit, meine Finger drauf zu legen. Was mich sehr geflasht hat oder beziehungsweise was eigentlich auch nicht so absehbar war jetzt eigentlich so Open, also DeepSeek von China. Also das war schon ein Tool, das jetzt quasi eine Erneuerung, die jetzt quasi von der chinesischen Seite auf uns hereingebrochen ist und jetzt das ganze Game wieder mal neu aufmischt und die Karten neu aufteilt, was ich sehr spannend finde, weil man geopolitisch und vor allem, was das auch für uns in Europa dann betrifft am Ende des Tages. Und für die Hands-on unter uns, ich komme ja aus der Filmwelt, sind eigentlich die konstanten Neu- und Weiterentwicklungen der Firma LTX Studio, die mich eigentlich jedes Mal wieder aufs Neue überraschen. Also zum Beispiel, man kann jetzt ein Foto eingeben mit einer Person. Also ich könnte mich jetzt hinsetzen, ein Foto von mir machen, das einspeisen und dann die digitale Version von einem Frosch oder von einer Katze oder so auf meine Position quasi aufbauen. Das heißt, das übernimmt dann meine Haltung. Das heißt, das ist eigentlich fürs Filmmachen und für die Filmproduktion der nächste Schritt quasi, um Geschichten zu erzählen, was ich echt praktisch finde.
Voll spannend. Und jetzt, bevor wir in die Tiefe einsteigen, wir sind schon mittendrin, aber erstmals danke für die News, für unsere Zuhörerinnen draußen. Was machst du genau, Stefanie? Was macht eine digitale Künstlerin so den ganzen Tag und mit welchen Tools spielst du dich vielleicht herum? Eins hast du schon erwähnt, aber gib uns ein bisschen Einblick in deinen Alltag.
Also bei mir geht es eigentlich so hauptsächlich darum, um die Tools einzusetzen und herauszufinden, okay, sind sie jetzt wirklich so gut? Sind sie jetzt wirklich die eierlegende Wollmilchsau, die wir alle uns jetzt irgendwie erhoffen, wir träumen? Und wo sind eigentlich so die Grenzen? Und anhand von Kunstprojekten und freien Projekten schaue ich dann so, okay, wie weit komme ich denn eigentlich mit dem, was ich jetzt machen möchte? Momentan arbeite ich an einem Projekt, das heißt der Blue Danube Project. Das ist ein komplett künstlich generiertes mit ChatGPT aufgesetztes Storytelling-Projekt. Da geht es in eine 365 Grad Richtung, wo ich einen Rundumschlag mache, so quasi, wie beschäftigen neue Technologien oder was für Auswirkungen hat das auf die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und wie kann ich das dann anhand von Storytelling mit der Hilfe von ChatGPT jetzt aufbereiten und wie weit kann jetzt ChatGPT dieses Reasoning und diese Logik dahinter und diese Geschichte sich merken, um mit mir dann in 365 Episoden dann diese Geschichte zu erzählen. Und dazu habe ich jetzt quasi so einen Trailer gemacht. Und der Trailer ist dann quasi dieser, da sind jetzt mehrere Tools im Einsatz, das wird nämlich ein Film, also ein kleines, kurzes Epilog, eine Introduction zu dieser Thematik. Und da sind dann mehrere Tools dann im Einsatz. Also eben LTX Studio ist dabei, Midjourney ist dabei, Runway ML ist dabei, 11 Labs ist dabei. Und aber auch Logic, also ganz normales, biederes Musikprogramm. Und damit spiele ich mich halt dann tagtäglich und lote halt dem aus, wie weit komme ich denn mit Erzählformen dann voran.
Und hast du das Gefühl, jetzt vielleicht, wenn du zurückblickst auf das, was du heute machst und was du vor 2-3 Jahren gemacht hast, oder 3-4-5 Jahren vielleicht, du bist schon länger in dem Umfeld unterwegs, wie hat sich dein künstlerisches Schaffen verändert? Oder was ist vielleicht jetzt anders möglich?
Also eben, kommend aus der Filmproduktion war es immer so, früher war ich mehr angewiesen auf verschiedenste Mitspieler und Mitspielerinnen, die mir dann helfen, etwas umzusetzen. Und mittlerweile muss ich sagen, ganz viele von diesen Elementen kann ich jetzt selbst machen. Also ich habe es gestern wieder gemerkt, weil gestern wieder an einem Projekt gesessen bin, vor allem wenn man im Videoschnitt ist, und man braucht dann irgendeine Szene. Früher wäre ich jetzt von meinen 3D-Leuten vielleicht abhängig gewesen oder von der Illustratorin oder von den Kameraleuten, die irgendwie was gedreht haben oder auch nicht gedreht haben. Das sind dann immer die Grenzen gewesen. Und jetzt merke ich jetzt vor allem in der Filmproduktion, im Schnitt, Videoschnitt, wenn ich jetzt eine Geschichte erzählen möchte und mir fehlt jetzt genau dieses eine Element, diese Szene, kann ich sie prompten. Und das ist irgendwie so im Vergleich zu früher, vom kreativen Schaffensprozess her, für mich extrem angenehm. Mir ist aber absolut klar und ich bin mir dessen auch total bewusst, dass es natürlich eine Range of Jobs verändern wird.
Du meinst, wenn du das jetzt selber machen kannst, macht das eben die Illustratorin nicht für dich oder der Kameramann.
Oder der 3D-ler oder auch, was jetzt Stimmen betrifft zum Beispiel. Kennst du den Patrick Messer?
Nein.
Ja, der ist in der Sprecherbranche unterwegs und wir sind eigentlich im regelmäßigen Austausch seit über 3 Jahren, vor 2-3 Jahren jetzt, wo es genau um diese Thematik geht, so quasi, wie gehen wir dann mit Stimmen um? Und Stimmen war für mich vor 4 Jahren schon so ein Indiz dafür, so da kommt was auf uns zu. Und ich habe doch ein paar Sprecherinnen und Sprecher in meinem Bekanntenkreis, wo ich gesagt habe, so Leute, Vorsicht, Stimmen wären quasi jetzt synthetisch generierbar. Und kommend aus der Filmproduktion, es ist halt ein mega Aufwand, immer ins Tonstudio zu gehen, die Sprecherin zu buchen. Wenn irgendein Wort falsch oder anders ausgesprochen werden sollte, ist das ein riesen Aufwand immer gewesen. Und jetzt habe ich 11 Labs quasi, dieses Tool, gebe den Text nochmal ein und drücke halt so lange auf generieren, bis ich dann die Version habe, die ich dann haben möchte. Und kann dann in der Postproduktion relativ einfach dann quasi mir diesen Text dann anpassen. Natürlich, es ist jetzt so von der Intonation nichts im Vergleich mit einem echten Menschen, der jetzt quasi die Sprecherrolle übernimmt. Aber ich befürchte, dass das wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit ist, bis das dann auch funktioniert. Und dann ist halt die riesengroße Frage, was ist dann? Was ist dann mit den ganzen Jobs, die dann wegfallen? Und ja, kurz aus dem Nisch. Gesprochen, da gibt es immer so zwei Seiten, die einen, die sich fürchten, und der andere ist eine Freundin von mir, die hat gesagt zu mir, du Steff, wie geht denn das jetzt? Wo kann ich denn meine Stimme synthetisieren? Ich hätte gern so mein passives Einkommen, sodass meine Stimme arbeiten geht, so auf Knopfdruck. Das sind halt so mehrere verschiedenste Ansätze, und ich glaube, das ist etwas, was wir halt alle irgendwie mit bedenken müssen, wenn wir diese Tools verwenden. Und ich bin halt eine große Verfechterin davon, verwendet die Tools und lasst uns quasi gemeinsam Wege finden, um es einzusetzen, damit wir da nicht auf der Strecke bleiben, weil es wird einfacher.
Ja, da teilen wir definitiv die Einsicht. Also ich gebe auch zu, das ist also Beschäftigung mit der KI so ein bisschen immer ein Living on the Edge. Man weiß, dass man sich mit einem sehr, sehr disruptiven Thema beschäftigt und muss sich halt bei jedem Thema entscheiden, sozusagen nehme ich jetzt die gute oder die böse Perspektive ein. Sozusagen, wenn ich etwas gut heiße, ist das auch etwas, was ich wirklich langfristig vertreten kann. Man kann es nicht wirklich richtig machen, aber wie du sagst, durchs Ausprobieren und mit den Tools beschäftigen, hat man zumindest überhaupt ein Gefühl, was das ist und was es bewirken kann. Aber eines interessiert mich noch bei deinen Projekten, weil du sagst, du kannst ja diese Trailer zum Beispiel komplett alleine machen mit unterschiedlichen Tools. Ist das dann ein Trailer, also ist das dann das fertige Produkt, oder ist es nur so ein Prototyp? Weil wenn du zum Beispiel sagst, du kannst jetzt die Stimme von einer synthetischen Stimme nehmen, die hat vielleicht nicht die Gefühle und die Tiefe und so richtig sozusagen das Menschliche, den menschlichen Leid und die Erfahrung, die da auch in der Stimme mitschwingt. Ist das dann so, dass du sagst, gut, für ein Prototyp ist es gut genug, aber wenn ich jetzt wirklich daraus irgendein Drama oder einen Film drehen möchte, dann ist es ja unverzichtbar, dass sozusagen das Menschliche damit mitschwingt. Oder glaubst du, sind wir bald auch dorthin, dass auch das machbar ist?
Also generell ist jetzt so, wenn ich jetzt einen Spielfilm für Kino, Fernsehen etc. drehen würde oder einen Dokumentarfilm oder quasi etwas, was wirklich so im High-Quality-Upper-Produktionslevel ist, dann sind diese Tools auf jeden Fall dienlich für Prototyping, für Layouts, für Richtlinien, wo man sagt, okay, man kann es mal ausprobieren, wie funktioniert das im Schnitt, funktioniert der Text und die Bildschere, funktioniert das alles zusammen, da würde ich es in dieser Richtung schon sagen. Was jetzt mich und meine Konzeptkunst dann betrifft, ist es so, für mich sind die Projekte, die ich jetzt mache, sind so Timestamps, um quasi ein bisschen mit zu dokumentieren, wie diese Entwicklung auch vorangeht, weil ich eben relativ früh schon angefangen habe. Und ich habe quasi so diese Evolution von wegen, die ersten Bilder waren halt Farbflecken, die der Computer generiert hat. Und aus dem habe ich dann extrapoliert, okay, gut, wenn jetzt der Computer erkennen kann, Pferd und Auto ist jetzt brauner und grauer Farbfleck, dann sind wir wahrscheinlich nicht weit weg, dass wir dann eben quasi realistischere Sachen dann gestalten können oder generieren können. Und quasi, da hatte ich vor 5 Jahren schon ein bisschen recht, was diese Richtung dann betrifft. Und meine ganzen Projekte sind jetzt quasi so, okay, wie entwickelt sich dieses Tool dann weiter? Und das ist dann eigentlich so aus meinem Prozess heraus, sind meine Projekte dann fertig, wenn sie fertig sind? Und es ist dann so, okay, im Jahre 2021, 2022, 2023, 2024 jetzt schon, quasi hat die Technologie schon diese Fähigkeiten gehabt, dass wir vielleicht irgendwann mal in, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren dann retour verfolgen können, was ist denn da eigentlich alles passiert?
Damals war voll gut, das heißt, du bist auch ein bisschen eine Archivistin der Zeitgeschichte.
Vielleicht, ja. Kann man vielleicht so sagen.
Was ist so das Feedback von Menschen draußen auf deiner Arbeit? Mit welchen Fragen wirst du konfrontiert?
Die meisten Fragen gehen so in die Urheberrichtung, in die Copyright-Richtung eigentlich, so von dem, was dürfen wir denn eigentlich, vor allem eben mit dem großen AI-Act-Thema, was wir in Europa haben. Dann sehen wir quasi, es in Amerika und in China, also sehen wir anders behandelt. Wie gehen wir jetzt damit um? Ist es jetzt okay, diese Sachen herzunehmen? Also diese Diskrepanz, diese Balance zwischen, einerseits ist es total geil, andererseits sind da doch Daten drinnen, wo diese großen Firmen nie gefragt haben, ob das okay ist, dass man die jetzt da verwenden kann. Das ist eine große Thematik, die immer wieder auf mich zukommt. Die andere ist eher so, ja, eigentlich so unterstützend, ob ich irgendwelche Tipps habe, wie man irgendwo was ändern kann.
Also Interesse grundsätzlich.
Ja, Interesse und aber auch so von hey, du gebt das. Kann ich das jetzt so machen? Also ich merke schon, dass die Leute dann zu mir kommen, eben weil sie wissen, okay, ist es, was ich mir jetzt vorstelle, möglich? Oder ist es jetzt quasi, gibt es eh immer noch Limitationen und Grenzen? Also ich habe jetzt zum Beispiel von einem Filmproduzenten aus Los Angeles die Anfrage gekriegt, die haben einen Dreh gehabt, wo das Loch zu wenig tief gegraben wurde, in echt. Dann haben sie es in Photoshop quasi nachgebaut, wie es ausschauen sollte, und haben jetzt gefragt, so, kann man das dann irgendwie in einen Film, also in der Szene umwandeln, dass sie das dann in ihre Serie dann einbauen können. Also von
und,
dem
und her, geht das? Ist ja, das technisch?
Ja, im Endeffekt kann man das schon animieren. Ob das dann in die Richtung geht, was sie haben möchten, ist halt die andere Frage, weil eben es ist nur ein bisschen, also ich kann jetzt da quasi keine Menschen jetzt reinbauen in dem Sinn, dass es jetzt quasi filmrealistisch echt ist, aber wenn es jetzt einfach nur um das Loch geht, wo jetzt quasi ein Schwenk drüber fahren sollte, ja.
Ja, super.
Geht das dann schon. Und da kann man halt dann so sich dann drüber helfen, eben. Wie gesagt, wenn es im Realdreh mal schiefgegangen ist, kann man dann.
Na, super. Also, wir wissen jetzt einmal auch alle da draußen, wenn ihr so eine Frage habt und auch Unterstützung vielleicht bei dem einen oder anderen Projekt braucht. Ich weiß gar nicht, Stefanie, wie du arbeitest, aber ich weiß jedenfalls, dass ich mich an dich wenden werde, wenn bei mir so eine Frage auftaucht. Jetzt kommen wir schon langsam ein bisschen zum Schluss unseres Gespräches und ich wollte dich fragen, so, was ist jetzt in all den Jahren der Beschäftigung mit der KI und dem Ausprobieren der Tools oder vielleicht im letzten Jahr, weil es bewegt sich so viel, was war so deine größte Überraschung, vielleicht so ein Win und was war der größte Fail, wo du gesagt hast, das habe ich jetzt so lange probiert und trotzdem habe ich es nicht geschafft und das ist voll die Enttäuschung. Also, your win and your fail aus der Welt der KI.
Okay, the win ist die Film-KI, also Generierung mit KI im Filmbereich, ging wesentlich schneller voran als gedacht. Mhm. Also da bin ich wirklich überrascht gewesen. Es war dann eh letztes Jahr, wo ich dann plötzlich so, okay, wir machen da jetzt Filmsequenzen raus. Und wir
können. Du meinst so Runway Mail oder Sora oder VO2 oder so, also die Videogenerierungstools.
Da ist plötzlich relativ viel bewegt, wo ich sage, okay, gut, da geht es jetzt wirklich in der Richtung, was mich doch ein bisschen überrascht, dass es so schnell geht. Mhm. Der Fail war dann eher in die 3D-Richtung. Mhm. So, eben aus einem 2D-Bild, aus einem statischen Bild dann eine 3D-Perspektive zu machen. Da haben wir gedacht, das würde ein bisschen schneller gehen schon. Aber im Großen und Ganzen, das sind halt so die Dinge. Und da, ja, das andere ist halt, sind halt so politische Dinge, die leider überhand nehmen, wo man halt jetzt so ein bisschen paralysiert alle da sitzen und der Welt zuschauen, wie sie halt demokratisch auseinandergenommen wird. Mhm. Das ist halt so der große Fail, muss ich jetzt sagen, wo man sagt, geht scheinbar in die falsche Richtung.
Technologie und Demokratie auf einmal viel enger miteinander verwoben sind. Oder zumindest nach außen sichtbar. Wahrscheinlich waren sie das schon viele Jahre, aber jetzt. Meinst du das damit?
Ja, am Ende des Tages. Oder wie es quasi von diversen Mächten dann für sich instrumentalisiert wird. Mhm. Und quasi nur noch dem Nutzen einiger weniger Mächtiger quasi in die Hände gespielt wird und die große breite Masse, das war immer so der Zugang, den ich von Anfang an hatte, the good AI, so was können wir eigentlich für uns Menschen machen oder für das Allgemeinwohl und für die große, für alle im Endeffekt, dass das jetzt irgendwie gerade gefühlt verschwindet und unsichtbar wird.
Ja, wobei, ich muss das kleinen Optimismus sozusagen noch reinfließen lassen. Es gibt tatsächlich viele, noch immer viele Player draußen und viele Möglichkeiten. Also wenn die, schauen wir mal, also das ist die meine Hoffnung, dass durch den Wettbewerb auch verschiedene Bedürfnisse dann auch befriedigt werden können. Aber ja, ich weiß schon, was du ansprichst. Eine Ergänzung vielleicht noch zu diesem 3D. Da habe ich vor kurzem ein Interview mit Google DeepMind Menschen, fragen mich, welche Rolle ist das, der CEO sogar, gehört. Und die hier haben erzählt, dass sie tatsächlich genau an diesem so World Foundation Modell arbeiten, weil tatsächlich um solche, wobei VO2 schon sehr gut in dieser Darstellung der Welt und der Bewegung und der physischen Bewegung. Aber das ist tatsächlich ein Riesenthema, dass die KI noch kein Verständnis hat von unserer echten eben 3D-Welt und entsprechend da diese Videos auch das nicht, also die tun sich dann wirklich schwer, oder diese Modelle, die Videos generieren, tun sich wirklich schwer, das zu zeigen. Aber ja, also gute Nachricht, auch daran wird gearbeitet.
Ja, es ist ja Nvidia seit Jahren schon dran, den digitalen Zwilling zu bauen. Am Ende des Tages, ich glaube, OpenAI hat jetzt, oder war das auch mit DeepSeek, so quasi diese physikalischen Gesetze, dass die ja schon viel besser visualisierbar sind jetzt und dass diese Tools halt besser darauf reagieren. Und am Ende des Tages werden wir halt wahrscheinlich diesen digitalen Zwilling dann haben, wo es dann eben mit der Optik, mit dem optischen Abtasten eines Raumes dann leichter ist, dann quasi diesen 3D-Raum nachzubauen.
Und das wiederum wird wahrscheinlich der Robotics am meisten nutzen. Vielleicht gar nicht so den Videos. Weil ich dich auf deinen Win und Fail angesprochen habe, werde ich jetzt auch ein Fail teilen, nämlich in Vorbereitung auf das Gespräch mit der Stefanie. Wir nehmen übrigens diesen Podcast online auf und wir trinken jede zu Hause ihren Tee oder ihre Melange. Habe ich Midjourney gebeten, trotzdem ein schönes Foto von uns beiden zu machen, wie wir eben in einem Wiener Kaffeehaus sitzen und eine Melange trinken. Und ich habe Midjourney auch die beiden Fotos von uns beiden gegeben und mich tatsächlich mit vielen, vielen Versuchen ausprobiert, dass ich ein vernünftiges Foto von uns rausbekomme. Ein Fail ist, ich habe es nicht geschafft. Also weder verschiedene Modelle, mit Journey kann man mittlerweile auch ein Modell für sich so antrainieren, noch verschiedene Prompts. Das eine war schlechter als das andere und selbst bei einem Versuch des Blending ist auch eine Person aus uns zwei geworden und natürlich nicht wir zwei, wie wir Kaffee trinken. Also es war alles ein Fail. Ich teile diese Fails dann morgen mit euch. Aber ich will einfach Stefanie fragen, was habe ich da falsch gemacht? Warum konnte mir Midjourney nicht ein Foto von uns zwei im Kaffeehaus rausspucken?
Die gute alte Character Consistency Problematik. Okay. Ja, damit beschäftige ich mich auch schon seit Ewigkeiten. Also es gibt ja diese digitale Zwillingsfigur, diese digital, also die Avatarin, die im digitalen Space lebt. Also S-Myself habe ich sie genannt. Mhm. Ja, also mit Journey, du kannst den Face-Swap machen auf eine Person, aber nicht auf zwei. Das ist davon wegen, wir könnten schon mal mein Gesicht mal easy reinstitchen. Das heißt, ich kann mal die Person, also die Situation beschreiben. Das kann man generell schon machen. Und dann muss man ein bisschen tricksen. Das heißt, davon wegen einmal meine Person drüber legen, dann bei deinem Bild in deine. Und dann gehen wir nochmal in den Photoshop rüber.
Und dann nochmal bearbeiten. Also so einfach ist das dann eigentlich gar nicht.
Es ist noch ein bisschen Arbeit. Aber
das ist sehr gut, zum Glück, weil sonst würden wir ganz viele vielleicht Deepfakes sehr leicht erstellen können. Ich würde einfach mal eine Challenge ausrufen. Ich teile morgen meine Ergebnisse, die mehr lustig als gut sind. Und ich bin gespannt. Probier du es auch und teil du mal auch dein Ergebnis. Und dann lass mal die Welt da draußen bestimmt für dein Ergebnis abstimmen. Ich bin mir sicher, du bekommst das besser hin als ich. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, wie gut du das hinbekommst. Wenn du magst. Sehr gut. In diesem Sinne sage ich, Stefanie, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Das war sehr, sehr inspirierend und mit vielen Einblicken in eine Welt, mit der vielleicht die wenigen draußen von den Zuhörerinnen zu tun haben. Insofern danke, dass du das mit uns allen geteilt hast. Und ich würde sagen, bis bald in der virtuellen Welt und hoffentlich auch bald irgendwo in der echten Welt.
Unbedingt. Danke auch fürs dabei sein dürfen und für den schönen Talk. Hat mich sehr gefreut.
Sehr schön. Wir werden dann nächste Woche weitere spannende Gäste haben. In der Zwischenzeit werde ich mich ein bisschen erholen und eine schöne Stadt besuchen, europäische Hauptstadt besuchen, darüber vielleicht nächste Woche. Ich werde die Augen und Ohren offen halten, ob ich dort irgendwas Spannendes, KI-mäßiges entdecke und das mit euch teile. In der Zwischenzeit, alle, die auf Ferien sind, genießt die Ferien. Alle, die arbeiten, genießt die Ruhe. Alles Liebe aus Wien und bis zum nächsten Mal. Tschüss!